Ich möchte heute ein Versprechen einlösen. Ein Versprechen einlösen, genau. Dafür, Carsten, das erste Bild. Kannst du das mal zeigen? Das ist jetzt, das war am 2. August 2010. Und da war ich mit Marian unten und ich habe da schon seit längerem versucht, ein Bild zu malen. Und bin da irgendwie hängen geblieben und bin da, weiß nicht, ich habe da bestimmt schon ein Jahr dran gemalt und bin irgendwie nicht vorwärts gekommen. Und da habe ich dem Marian gesagt, boah Marian, ich verspreche dir, wenn ich das Bild fertig habe, dann werde ich darüber eine Predigt halten, über das Bild. Ja, und das ist jetzt echt schade, dass der Marian nicht da ist, weil, weiß nicht, das war ja beim Plan, ja, war das irgendwie nicht so klar, dass er heute nicht da ist. Vielleicht kann man über WhatsApp ein Foto schicken, kann das jemand? Ja, aber gleich, dann machen wir dann mit dem fertigen Bild. Das wäre vielleicht ein schöner Gruß. Genau, und ich möchte das einlösen und das Bild ist nämlich jetzt fertig. Ich werde es jetzt enthüllen. Ihr seid die Ersten, die es seht. Das vollkommene, richtige Bild. Hier. Genau, das musste jetzt kommen. Ganz genau. Noch einige dazu. Genau, zu diesem Bild gibt es auch eine Geschichte. Es ist geht um den König David. Den könnt ihr hier sehen. König David und seine Leute. Das Thema meiner Predigt heißt nämlich heute Helden Gottes. Helden. Und das ist so ein Teil von den Leuten von David. Und dazu gibt es auch in der Bibel eine Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die liest man mal, aber vergisst sie dann auch wieder, also nichts Besonderes. Aber boah, ich bin da irgendwie so bei dieser Geschichte hängen geblieben, das hat mich nicht losgelassen. Und ich denke immer, wenn man solche Bibeltexte hat, wo man so hängen bleibt, das sind dann auch so Texte, wo Gott einem was sagen will und irgendwie deutlich machen will. Und ich möchte mit euch diese Geschichte heute lesen, den Text. Und der erste Text dazu ist in 1. Samuel. Der Samuel hat ja über David geschrieben, das war ja der Prophet zu der Zeit, und steht in 1. Samuel, Kapitel 22, und dann nehmen wir den ersten Vers und kommen so in die Geschichte rein. Und dort steht, ja, ich muss doch nochmal gucken, ja. David ging von da hinweg und rettete sich in den Höhlen Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Erstmal bis dahin. Die meisten von euch, die kennen ja die Geschichte von David, aber diese Episode hier in Samuel, die ist eher unbekannt. Wir kennen die Geschichte von David, Entschuldigung, habe ich Daniel gesagt, ne? Von David, wieder als Teenie vom Samuel als König gesalbt wurde. Und dann musste er trotzdem die Schafe weiter hüten. Wir kennen die Geschichte, wie er so diese mächtige Tat hatte und gegen den Staatsfeind Nummer 1, da diesen Terminator, den Goliath gekämpft hat und gewonnen hat, die kennen wir auch. Er war auf einem Schlag berühmt, Leute haben Lieder gedichtet, haben gesungen über ihn. Er war sozusagen ein Star der damaligen Zeit, dieser David, als junger Mann. Die Welt lag ihm zu Füßen und jeder hat wirklich geglaubt und gedacht, boah, das ist ein Gesegneter Gottes, dieser David. Der ist von Gott gesegnet. Wir kennen aber auch, wie die Geschichte weitergeht. Der König damals, der Saul, der wurde neidisch auf ihn und wollte ihn sogar töten lassen, hat ihn verfolgen lassen. Der David musste flüchten, um sein Leben zu retten. Und der König David, der hat nicht locker gelassen, der hat ihn immer weiter verfolgt und wollte ihn unbedingt töten. Und jetzt sind wir hier bei dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Der David versteckt sich in den Höhlen, steht hier, Adullam. Ich habe mal nachgeguckt, das müssten so Höhlen sein in der Nähe von Jerusalem, in der Nähe von Bethlehem, wo David geboren ist. Dort hat er sich versteckt und dort spielt diese Geschichte. Das ist schon eigenartig. Gottes Wege, die sind wirklich eigenartig. Gott befördert David zum König und was passiert? Der David bekommt Schwierigkeiten. Die Probleme fangen dann erst an. Gott hat einen Plan mit David und was kommt? Probleme kommen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig hier im Leben von David. Hier in Bethlehem fingen Davids Vorbereitungsjahre an, um den Thron zu übernehmen. Das sind so seine wichtigsten Lehrjahre. Hier lernt er vieles, was ihm später wichtig war, was ihm viel geholfen hat. Und genau in diese Situation, wo er sich da versteckt, da kommt jetzt, wir haben gelesen, Davids Familie. Die hatten wahrscheinlich auch Angst, dass sie vom Saul verfolgt werden, weil das war ja damals so, wenn ich ein Feind war, dann wurde meistens die ganze Familie dann auch umgebracht. Und so sind sie jetzt zum David hingegangen. Und jetzt musste der David sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch noch um seine Familie. Also er war selber in Lebensgefahr und musste sich jetzt noch um seine Familie kümmern. Aber die Geschichte geht noch weiter. Da ist halt noch gar nicht zu Ende. Im Vers 2 lesen wir mal weiter. Und dort steht, und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberst, und es waren bei ihm etwa 400 Mann, steht's da. Als ob das nicht genug ist. David hat doch Probleme selber genug. Er muss hier um sein Leben fürchten, wird verfolgt von Saul. Und jetzt kommen da noch andere zu David. Und um die soll er sich jetzt auch noch kümmern. 400 Leute, wie soll er für 400 Leute Nahrung besorgen? Wir kennen das von Zeltlager, wie kompliziert das ist. Wie soll er die beschützen? Wie soll er den Mut zusprechen? Boah, ist das nicht zu viel verlangt für so einen Mann? Ich glaube, hier lernt der David eine wichtige Lektion als Vorbereitung zum Regieren. Und zwar die Lektion, anderen zu dienen, selbst dann, wenn man eigene Nöte hat. Das ist echt eine hohe Lektion. Das ist nicht einfach. Anderen zu dienen, selbst dann, wenn man eigene Nöte hat. Ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir reife Menschen werden, reife Christen werden, dass wir nicht nur das sehen, was wir für uns haben wollen, sondern dass wir auch was geben können, abgeben können, auch wenn es uns sogar schlecht geht, wie es hier dem David so ging. Und wie sah jetzt diese Untergrundsarmee aus? Diese Untergrundsarmee nenne ich das einfach mal in Anführungsstriche. Wir hatten gelesen, das waren Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die betrübten Herzens waren. Das waren die Loser der damaligen Gesellschaft, die Hoffnungslosen. Die einen hatten vielleicht ihren Besitz verloren, die anderen waren vielleicht depressiv, andere waren vielleicht nur ein bisschen anders als der Rest der Gesellschaft, ein bisschen schräg, andere hatten vielleicht in ihrem Beruf versagt, andere haben ihre Familie verloren. Und so weiter. Das kommt alles irgendwie so bekannt vor, ne? Heute geht man vielleicht zur Schuldenberatung oder zur Therapie. Aber damals, da hat man gehört, oh, da ist ein junger Mann. Da ist ein David. Da ist jemand, den sind wir nicht egal. Der kann uns vielleicht helfen. Als ich das so gehört habe und gelesen habe, da ist mir direkt so ein anderer Text eingefallen. Und zwar eine Prophezeiung, die finden wir in Jesaja 61 und die möchte ich euch jetzt kurz mal vorlesen. Das klingelte mir dann so in den Ohren. Jesaja 61, Vers 1 und 2 und dort steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Boah, das sind starke Worte. Und wir merken schon, es gibt nur einen, der das alles erfüllen konnte. Jesus selber hat später gesagt zu dieser Prophezeiung und hat das auf sich bezogen und hat gesagt, ich bin derjenige, der das alles erfüllen wird, was hier steht. Das hat er in Lukas 4 gesagt. Wir finden hier sozusagen in diesen zwei Versen die Regierungserklärung von Jesus. Gute Botschaft für die, die keine Hoffnung mehr haben. Trost für die, die trauern und in Not sind. Amnestie für die, die in Schuld schuldig geworden sind. Wir sehen hier, David ist sozusagen ein kleines Vorbild von dem, was Jesus später in groß gemacht wird. David ist vom Heiligen Geist geführt und tut das Gleiche, was Jesus später getan hat. Manche Ausleger sehen so in der Bibel David als Typus für Jesus, als ja, wo wir kleine Sequenzen aus seinem Leben sehen, wo er was vorwegnimmt, was Jesus im Großen gemacht hat. Und ich glaube, hier haben wir so eine Szene. Wir sehen hier in David ein Vorbild für Jesus. Jesus hat das mal gesagt, ihr suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Und mit der Schrift meinte Jesus ja das Alte Testament. Und das ist schon eine spannende Sache, Jesus im Alten Testament zu suchen. Natürlich, wir kennen diese Prophezeiungen, die ganz konkreten Prophezeiungen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, das kennen wir. Letzte Woche hatten wir die Predigt von der Silvia, wo sie nur gesagt hat, wie wir Jesus in dem Psalm finden können. Das sind ja auch prophetische Psalmen, aber auch diese Innenansicht von Jesus, wo Jesus am Kreuz hängt, wo man sieht, was er erlitten hat. Das sind auch so Hinweise auf Jesus. Aber ich glaube, wir können auch Jesus exemplarisch in andere Menschen sehen. Also da haben wir zum Beispiel einen Mose, einen David, einen Abraham, dass wir da exemplarisch Jesus wiedersehen. Also Mose hat sozusagen das Volk Israel aus Ägypten geführt und Jesus ist derjenige, der sein Volk aus dem geistlichen Israel rausgeführt hat. Also so haben wir viele Parallelen mit Glaubenshelden, die das von Jesus vorweggenommen haben. Und David, der war der Gesalbte Gottes, der das Volk Gottes führen soll. Er war auch ein Vorbild auf Jesus, der wahre Leiter der Gemeinde ist. Wenn man das alles nur oberflächlich betrachten will, dann ist das eine Geschichte von einem, der flüchtet und seiner Partisanengruppe. Aber geistig gesehen zeigt David, der ja auch ein Prophet war und von Gott ausgewählt wurde, Eigenschaften, die auf Jesus hindeuten. Und ich möchte das so an drei Punkten deutlich machen, was wir daraus lernen können. Der erste Punkt ist für mich, habe ich überschrieben, du bist willkommen. Du bist willkommen. Wir wollen uns, das will ich euch erklären, wir wollen uns mal diese Kämpfe ansehen von David. Und zwar im 1. Chroniker, da wird einer von denen beschrieben. Und dort steht im 1. Chroniker 12, Vers 17 bis 19, ich lese euch das mal vor. Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste. Also in der Zeit, als er sich hier verstecken musste. David ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen, kommt ihr in Frieden zu mir und um mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List, um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasai, den ersten der 30, und sprach, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Da nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Streitschar. Hier wird einer von diesen Kämpfern, wird er genau beschrieben, und zwar dieser Amasai. Das ist schon was Interessantes. Das ist ein ganz eigenartiger Name, Amasai. Den hat er so bei seiner Geburt bekommen. Damals hatten ja Namen Bedeutung. Und ich habe mal nachgeguckt, was dieser Amasai, was das für eine Bedeutung hat, dieser Name. Amasai heißt der Lästige. Der Lästige. Was steckt da wohl für eine traurige Geschichte hinter? Der Lästige. Er war vielleicht ein unerwünschtes Kind. Vielleicht war er ohne Vater aufgewachsen und ein Klotz, der Mutter nur ein Klotz am Bein. Er war vielleicht nicht willkommen. Es muss schlimm sein, wenn man einen Namen hat, der mir jeden Tag sagt, dass ich eine Last bin, dass ich ja der Lästige bin, dass ich unwillkommen bin. Da kann doch nur ein verkorkstes Leben rauskommen. Und jetzt ist dieser Amasai erwachsen geworden. Ich stelle mir vor, der ist das hier. Nur mal so als Hinweis. Und es scheint sich nichts geändert zu haben. Auch im Königreich vom Saul ist er auch der Lästige gewesen. Er war nicht erwünscht. Er musste jetzt auch fliehen und abhauen. Er war bestimmt kein einfacher Mensch gewesen, dieser Amasai. Bei so einer Jugend ist das natürlich auch verständlich, so eine Vergangenheit. Und dieser Amasai steht hier nur vor David. Und dass das nicht nur so eine oberflächliche Geschichte ist, das ist mir ja auch in diesem Text deutlich geworden, weil da steht im Vers 19, gerade habe ich hier gelesen, aber der Geist ergriff Amasai, also der Geist Gottes, hatten wir ja heute in der Lektion, der inspirierte ihn. Und der nennt David auch Sohn Isais. Das Isai war ja sein Vater, aber so Bibelkenner, die wissen, dass das eine prophetische Wendung ist. Also aus der Wurzel Isais, das sind so Prophezeiungen auf Jesus hin. Also der echte Messias. Also wir können da drin auch eine tiefere Bedeutung sehen. Und der Amasai, der wusste das auch. Und dieser Amasai steht nun vor David, ein Mann, der Anführer einer armseligen Gruppe ist, der auf der Flucht ist und ausgestoßen ist. Und diese Männer folgen hier einem Herrn. Und der David, der könnte sagen, ich zitiere das jetzt mal so, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter den Himmel haben Nester, aber Isais Sohn hat nichts, dass er sein Haupt dahin legen kann. Und dieser Amasai wusste, obwohl er vor jemandem steht, der von der offiziellen Seite nicht geduldet wird, weiß er, er steht hier vor den Gesalbten Gottes. Und deshalb kann dieser Amasai frei sagen, ich heiße Amasai, ich bin der Lästige, aber dir, Sohn Isais, weiß ich, darf ich lästig werden. Ich weiß, du nimmst mich gerne auf. Ich denke, ihr merkt, worauf ich hinaus will mit diesem Text. Jesus war ein Nachkomme von David. Er war auch ein Sohn. Er ist der echte Sohn Isais. Auch dieser Sohn Isais, also Jesus, hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und auch er sammelte eine Gruppe von Leuten, von Getreuen. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Ich finde, heute immer mehr wird Jesus immer mehr der Zufluchtsort für alle Einsamen, für alle Hoffnungslosen, alle diejenigen, die am sozialen Rand stehen, für alle kaputte Existenzen, für die Kranken, für die sozial Unerwünschten, die Abgeschobenen, für die Außenseiter. Und gerade heute ist diese Botschaft wichtig. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch wieder Kraft geben, ich will euch erquicken. Und das ist so der erste Punkt, was mir diese Geschichte lehrt. Bei Jesus ist man nicht mehr der Lästige, sondern der Willkommene. Und genau wie David diese Leute aufgenommen hat, so ist Jesus der große König, der die Lästigen zu sich ruft und sagt, ihr seid bei mir willkommen. Das ist der erste Punkt. Wir sind willkommen. Du bist willkommen. Zweiter Punkt. Jetzt kommt was Wundersames. Also die Geschichte hat nur so wundersame Sachen. Also es sammeln sich hier bei diesem David die ganzen kaputten Existenzen der damaligen Zeit, die bei David Sicherheit und seine Heimat und eine neue Heimat finden. Aber über diese Gruppe Leuten steht etwas Verwunderliches in der Bibel. Und das kann man in 1. Chroniker 12, Vers 23 lesen. Ich lese euch das jetzt mal vor. Es kamen von Tag zu Tag Leute zu David, um ihm zu helfen, bis es ein großes Heerlager wurde, wie ein Heerlager Gottes. Wie ein Heer Gottes steht da. Ich habe in einer anderen Übersetzung geguckt, da steht wie Helden, da steht das Wort Helden drin. Helden Gottes. Und da hatte ich früher, an dieser Stelle hatte ich mir ein kleines Fragezeichen angemacht, weil das konnte ich irgendwie nicht verstehen. Wie können aus solchen menschlichen Ruinen Helden werden, ein Heer Gottes werden? Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Aber inzwischen bin ich sicher, dahinter steckt eine ganz tiefe geistliche Wahrheit. Viele dieser Männer, die am Anfang zu David geflüchtet sind, die wurden später, als David wirklich König wurde, die wurden die tragenden Säulen seines Königreiches. Es waren kostbare Perlen, die glänzend poliert wurden. Das ist so ähnlich, wie das im Neuen Testament geschrieben wird, hier im Korinther. Ich lese euch das mal vor, im 1. Korinther 1, Vers 26. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehenen sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande machen, was stark ist. Gott, wir kennen das Bild, Gott ist ein Töpfer, der aus einem Klumpen Ton etwas Schönes erschaffen kann. Und wenn so ein Gefäß missrät und nichts wird, dann schmeißt Gott nicht das ganze Gefäß weg oder den ganzen Ton weg. Nein, und das ist das Tolle an dieser Geschichte, er schafft etwas Neues daraus. Gott gibt da niemals auf. Egal, wie weit ein Mensch sich von Gott entfernt hat, wenn er bereit ist, zurückzukehren, wird Gott ihn gebrauchen und etwas Schönes, Wunderbares daraus zu machen. Und das ist, ja, finde ich, eine gute Botschaft für unsere Zeit. Und für mich persönlich ist es auch eine gute Botschaft. Wir sehen uns an, wir sehen unsere Nachbarschaft an, wir müssen nur mal kurz rausgehen und wir sehen überall Scherbenhaufen. Aber Gott macht etwas Neues, etwas Wunderschönes daraus. Er kann mit unseren, mit meinen Unzulänglichkeiten einen Helden machen. Ein Heerlager Gottes kann er daraus machen. Und ich habe dazu aus einem wichtigen Buch, was mir sehr wertvoll geworden ist, ein passendes Zitat gefunden. Es ist von einem Pastor aus Amerika und der hat geschrieben: Als Christen neigen wir manchmal zu der Annahme, dass Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind oder Pastorenkinder, die einzigen sind, mit denen Gott etwas anfangen kann. Doch einige der besten Leiter sind Menschen, die durch schmerzhafte Erfahrungen eigenen Versagens gegangen sind und diese überwunden haben. Es gibt heute eine neue Generation von zerbrochenen Menschen, die aus dieser Erfahrung des Zerbruchs heraus schier Unglaubliches mit Gott vollbringen. Und ich glaube, das sind die wahren Helden Gottes. Das sind die Helden, von denen hier die Bibel gesprochen hat, was wir gerade gelesen haben. Menschen, die durch eine Tiefe in ihrem Leben gegangen sind, die daran nicht zerbrochen sind, sondern die mit diesem Zerbrochensein zu Gott gegangen sind und Gott sie aufgerichtet hat. Und aus diesen Menschen kann Gott was Großes machen. Das sind die Helden. Natürlich ist es das Beste, überhaupt nicht erst versuchen, einen Weg ohne Gott zu gehen und dadurch vielleicht eventuell Jahre seines Lebens zu verlieren, das ist klar. Aber was ich sagen will, Gott gebraucht zerbrochenen Gefäßen, also diese Amnasis, die eine tiefe Dankbarkeit für die Liebe Gottes empfinden und ihm deshalb von ganzem Herzen dienen wollen. Und das kann ich echt nur so aus meinem Leben bestätigen. Ich bin nicht so tief gefallen, weiß nicht, ich war nicht drogenabhängig oder irgendwas, aber man hat vieles schon erlebt, wo man zerbrochen ist und immer wieder denkt, oh, schon wieder machst du es kaputt und wieder falsch. Und das ist für mich, das macht Gott echt so groß, dass er einem immer wieder die Hand reicht und sagt, komm, mach weiter, gib nicht auf. Und ich zweifle manchmal an vielen Sachen oder manchen Sachen, würde ich sagen, aber an diesem Punkt zweifle ich zurzeit nicht mehr, dass Gott wirklich ein Gott der Liebe ist, dass Gott einem eine Chance gibt. Und das macht für mich Gott groß, weil ich das so erleben konnte. Und ich glaube, daraus kann man wirklich Großes auch bewegen, wenn man diese Liebe im Herzen hat, dass Gott einen von unten hochholt, wie die das hier erlebt haben. Das ist so für mich der zweite Punkt, was ich aus der Geschichte leben kann. Also Gott poliert uns zu wertvollen Perlen. Der dritte und letzte Punkt ist, was ich mir aus dieser Geschichte mitnehme: Gott sucht das Verlorene, wer sucht mit? So habe ich es übergeschrieben. Ich möchte damit noch einen Schritt weitergehen. Als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er wie David auch eine Art Untergrundbewegung, ich nenne es so mal, gegründet. Die Gemeinde. Von der offiziellen Kirche wurde sie belächelt, missachtet und dann später auch sogar verfolgt. Aber diese Gemeinde ist ihrem Anführer treu, ergeben. Sie folgt seinem Beispiel. So wie er, also wie Jesus, anderen gedient hat, so macht das auch seine Gemeinde. Die Gemeinde soll nach Gottes Plan der Ort sein, wo die Amaseis unserer Zeit ihre Zuflucht finden können. Das ist unsere Aufgabe. Und weil das so wichtig ist, benutzt Gott in der Bibel ganz klare Worte. In Hesekiel 34, Vers 4, da finden wir sowas. Also da redet Gott von fetten und mageren Schafen. Und zu der offiziellen Kirche in der damaligen Zeit, da sagt er: Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Das musste er der damaligen Kirche sagen. Und 600 Jahre später hat Jesus das auch so ähnlich gesagt. Der hat das nochmal so auf den Punkt gebracht. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals gehängt und er säuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Da Das sind echt harte Worte von Jesus. Aber die zeigen, wie wichtig es ihm ist oder wie wichtig ihm zerbrochene Existenzen sind, die sich aufraffen und zu ihm hinkommen. Ich glaube, Gott liebt es, Menschen aufzuheben, die unten auf dem Boden liegen. Das ist so ein Herzenswunsch von ihm. Und deswegen ist ihm das so wichtig und er macht es so deutlich. Ich habe da auch ein schönes Zitat von der Ellen White gefunden, die schreibt dazu: Wie kommen wir eigentlich dazu, andere geringschätzend zu behandeln, nur weil sich ihr Glaubensweg nicht mit dem unseren deckt? Mag sein, dass wir anderen durch Erziehung, Bildung und christliche Erfahrung manches voraus haben. Das hebt uns aber nicht über sie hinaus, sondern ist eher eine Verpflichtung. Wer stark ist, soll den Schwachen stützen. Wer gerettet ist, soll sich um die kümmern, die es noch nicht sind. Am Ende sind die Unbedeutenden und Schwachen Gott vielleicht näher als mancher Starker im Glauben. Warum sollte Jesus sonst gesagt haben, hütet euch davor, die einfachen Menschen in der Gemeinde überheblich zu behandeln? Denn das kann ich euch sagen, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Ich bin echt dankbar, dass ich in Gemeinden groß geworden bin, das sind ja jetzt 2, 3, die diese Aufgabe der Gemeinde erkannt haben, was hier vorher gerade gesagt wurde. Und das hat mich persönlich auch positiv geprägt. Und da bin ich echt froh. Und das ist auch so ein Grund, warum ich gerne hier im Projekt Hoffnung bin, weil hier das eine Gemeinde ist, wo wirklich jeder auch willkommen ist. Und das soll auch so sein und das muss auch so sein. Aber man erwischt sich da immer wieder, man muss da echt aufpassen, dass man nicht so vom Zeitgeist eingelullt wird, dass man weltlich wird. Ich benutze mal das Wort weltlich wird. Denn jeder heutzutage, jeder ist gerne mit Erfolgreichen zusammen. Jeder ist gerne mit den Einflussreichen zusammen, mit den Reichen, mit den Schönen zusammen. Loser in unserer Gesellschaft, die sind nicht sehr gefragt. Also das muss man wirklich sagen. Aber dieser Maßstab gilt zum Glück nicht bei Gott. Und er sollte auch nicht für uns sein. Und deswegen muss man sich da immer hinterfragen, welchen Maßstab habe ich in meinem Leben? Habe ich den Maßstab Gottes oder den Maßstab der Welt? Und es ist eigentlich gar nichts Schweres. Es geht nicht um große Aktionen, um das auszuführen, um Verlorene aufzunehmen. Wir müssen nur einen neuen Blick bekommen, lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Wo liegen die Nöte unserer Umgebung? Wo kann ich helfen? Wo kann ich Not lindern? Wo kann ich ermutigen? Wo gibt es in unserer Stadt Amaseis? Ich habe das Zitat von der Ellen eben vorgelesen und das ist eigentlich ganz einfach. Sie hat da geschrieben, wer stark ist, soll den Schwachen stützen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, weil jeder ist in irgendeinem Bereich stark. Wer eine Familie hat, der lädt einen ein, der keine Familie hat. Wer ein Auto hat, setzt es für den ein, der kein Auto hat. Wer eine Fähigkeit hat, setzt es für die ein, die so etwas nicht so gut können. Wer Lebensmut hat und Lebensfreude, der gibt dem ab, der gerade betrübt ist oder gerade depressiv ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Dafür braucht man kein Prediger sein, dafür muss man nicht studieren, da muss man keine besondere Begabung haben. Der Auftrag ist einfach und klar. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Nachfolger, seiner Gemeinde gegeben hat. Das Verlorene zu suchen, zu lieben und auf den wahren Gesalbten, auf den Christus, auf den Gesalbten hinzuweisen. Natürlich ist das gut, wenn man das als Einzelperson macht. Aber viel, viel stärker ist die Wirkung, wenn man das als Gemeinde entdeckt und als gemeinsamen Auftrag hat. Und ja, ich kann das immer nur wiederholen, weil das hat mich echt hier im Projekt Hoffnung wirklich geprägt, diese Zeit, als wir diesen Adlershop aufgebaut haben. Das war echt eine gemeinsame Vision, wo man gemeinsam daran gearbeitet hat. Und das hat Kräfte entwickelt, entfacht, wo man gedacht hätte, das wäre überhaupt nicht möglich. Und sowas wünsche ich mir, dass man das immer wieder entdeckt. Man kann nicht immer so leben, aber dass man als Gemeinde Aufgaben findet, wo wir sagen, das ist unsere Aufgabe, das wollen wir einsetzen. Und ich bin sicher, dass wir da eine starke Gemeinde durch werden, wenn wir da ein Ziel haben. Und ich glaube, Deutschland, die ganze Welt braucht starke Gemeinden, die sowas entdecken. Wir brauchen viele, viele gesunde Gemeinden. Und ich möchte mit meinem Traum abschließen, den ich habe von Gemeinde. Diejenigen, die jetzt noch in Beensberg in der Gemeinde waren. Da hatten wir ja früher vor dem Adershop immer die Flohmärkte gehabt. Könnt ihr euch erinnern, auch an der Gemeinde. Und manchmal haben wir das kombiniert mit Sommerfesten. Und ich kann mich an ein Sommerfest wirklich erinnern, in Beensberg in der Gemeinde. Alles lief gut. Es waren viele Gäste da, viele Leute waren da, Freunde waren da. Und plötzlich kam ein Unwetter, ein Wolkenbruch. Und echt ging wirklich ein Sturm los, alles flog da hin und her. Es entstand ein großer Tumult, es war eine richtige Aufregung. Aber das Schöne war, alle Leute flüchteten ins Gemeindehaus. Wir waren ja alles draußen und die sind alle ins Gemeindehaus reingeflüchtet. Im Gemeindehaus war es zwar nass und dreckig und durcheinander und viele Leute waren drin und haben alles schmutzig gemacht. Aber die Leute haben Schutz vor dem Unwetter in der Gemeinde gesucht. Und das ist so im Übertragenen mein Traum für Gemeinde. Dass Menschen dort in der Gemeinde Hoffnung finden und Schutz finden vor den Stürmen des Alltages, vor den Stürmen dieser Welt. Dass die Gemeinde diesen Schutz bietet. Das ist so, ja, mein großer Traum. Und ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann, dass das euch auch euer Traum seid, dass ihr Helden Gottes werdet, wie es nach der Bibel gesehen wird, dass Gott ja, euch immer wieder Kraft gibt, von unten aufzustehen. Und wenn ihr das annehmt, dieses Zerstörtsein und aufsteht, dass Gott da wirklich was Großes rausmachen kann. Dass wir das nie vergessen. Das wäre schön, wenn wir das ja, so für uns mitnehmen können. Das ist so mein Wunsch und auch mein Gebet. Amen. Ja, ich würde gerne direkt zum Schluss mit euch zusammen beten. Und das nochmal vor Gott mitnehmen und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Ja, lieber Jesus, das macht dich so groß. Du lässt Menschen nicht einfach fallen und das ist toll und das zieht uns zu dir hin, dass du so einen Charakter hast. Du willst aus dem Scherbenhaufen noch etwas Neues aufbauen. Und ja, leider glauben wir selber oft nicht daran, dass das möglich ist. Wir sind dann immer so enttäuscht über uns selber und wollen dann aufgeben. Und das ist irgendwie so das Schlimmste. Und du wünschst dir, dass wir da weitergehen, mit diesem Scherbenhaufen zu dir hinkommen und dich daraus etwas Neues machen lassen. Wir wünschen uns so sehr, dass wir Helden werden, dass du uns als Helden bezeichnest, dass wir aus dieser Erfahrung heraus, aus diesem Scherbenhaufen-Erfahrung, dass wir da anderen helfen können, dass wir mitfühlen können, dass wir dadurch richtig Mut zusprechen können anderen Menschen. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass du uns lehrst, dass wir durch deine Augen die anderen Menschen sehen, dass wir uns hier nicht ja, beeinflussen lassen von der Welt, dass wir nur mit den Schönen und Reichen, klar, für die auch, aber dass das nicht das Einzige ist, sondern dass wir die Leute suchen, die dich wirklich brauchen. Gib uns da Kraft, gib uns deine Augen, deinen Blick, deinen Heiligen Geist, wie wir es heute auch gelernt haben, dass wir da offene Augen haben. Amen.